Hallo, liebe Cacher aus nah und fern und herzlich willkommen zur 11. Ausgabe des Allgäuer Geocaching Podcasts. Hier wieder mit Dotti und mit dem Thomas. Hallo, Thomas.
Ja, hallo Dotti, schönen guten Abend und schönen Gruß in die Runde.
Wir haben heute ein interessantes Thema aufgegriffen. In meiner Notification sind nämlich vor ein paar Wochen einige Lockpicking-Caches aufgeploppt. Lockpicking ist ja eigentlich schon lange in der Geocaching-Welt angekommen, ist ja eigentlich nichts mehr Neues. Aber wir hier im Allgäu waren bis jetzt davon verschont geblieben. Nun ist da aber eine kleine Serie zwischen Mindelheim und Buchloe entstanden, die eine D-Wertung zwischen 2,5 und 5 aufweist. Und das ist doch mal ein Grund für uns, das Thema mal aufzugreifen. Da wir uns aber damit so überhaupt nicht auskennen, haben wir beide uns mal auf die Suche nach Fachleuten gemacht, die da klüger darüber reden können als wir und uns vielleicht die Faszination dieser Sportart, muss man ja schon fast sagen, mal näher bringen. Mein Fachmann weilte zum Zeitpunkt dieser Aufnahme leider gerade auf dem Mega in Xanten. Aber du, Thomas, hast jemanden ausfindig gemacht, der sich freundlicherweise bereit erklärt hat, dich nicht nur über Lockpicking zu informieren, sondern dich auch mal mit zu einem Lockpicking-Cache mitzunehmen und dich in die Technik einzuweisen.
Ja, das ist richtig. Und zwar ist es der Steve vom Team T3, hier im Allgäu ja auch sehr wohl bekannt. Und der hat mir nicht nur Lockpicking erklärt und gezeigt, sondern er hat selber einen Lockpicking-Cache seit Oktober 2014. Und zwar ist es die GC-Nummer GC5E17N. Das verrückte Baumschloss. Ist ein anspruchsvoller D5-T5. Und was es damit so alles auf sich hat, gehen wir später nachher noch genauer drauf ein. Jedenfalls habe ich mich mit dem Steve getroffen, der sich wirklich sehr viel Zeit für mich genommen hat, um mir das alles zu erklären, wie er selber dazu kam zum Lockpicking, was da sein Interesse geweckt hat und wie er das so erlebt und was er dazu empfindet. Und wir haben uns dazu getroffen und er hat mir auch ein kleines Interview gegeben. Vielleicht wäre es eine gute Stelle, dass wir das Interview uns gemeinsam mit unseren Hörern anhören.
Gut, dann spielen wir das mal ein.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich sitze hier mit dem Steve vom Team T3 im Wald. Vielleicht hört man im Hintergrund die Vögel zwitschern. Der Steve hat mir gerade seinen eigenen Lockpicking-Cache gezeigt und hat mich danach noch ein paar Werkzeuge gelehrt, wie die zu verwenden sind. Und ich habe auch schon meine eigenen zwei ersten Schlösser aufmachen dürfen. Ist eine ganz spannende Geschichte. Steve, erzähl doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wie bist du eigentlich überhaupt ans Lockpicking gekommen? Was gibt's da für eine Geschichte dazu?
Also zum Lockpicking bin ich gekommen bei meiner Großmutter damals. In der Küche hatte ich einen Schrank, wo die Töpfe drin waren und da waren halt auch so ein Bartschlüssel dran, den ich mir heimlich ausgeliehen habe und mit in den Sandkasten genommen habe. Ja, und dann war er weg. Und das Schloss war zu. Und alle waren traurig und irgendwann hat mein Cousin gesagt, er wüsste, wie man solche Schlösser mit diesen Bärten aufbekommt. Und hat dann aus dem Kleiderhaken einen Dietrich gebaut und mir da gezeigt, wie man so ein Schloss aufmacht. Ja, und daraufhin habe ich das probiert und hat das funktioniert irgendwann und hat Spaß gemacht.
Okay, aber ich sage jetzt mal, seitdem sind ja auch ein paar Jahre schon vergangen. Und ich denke mal, aus dem Dietrich, aus dem einfachen, aus dem umgebauten Drahtbügel, da ist ja richtiges Pickwerkzeug geworden. Kannst du da noch kurz sagen, was es mit diesen Pickwerkzeugen auf sich hat? Da gibt's ja Sets von 8 bis 80 Euro. Ist da immer das Teure das Gute oder wie siehst du das?
Ja, es gibt nach oben keine Grenze für diese Pickwerkzeuge. Also zum Anfangen reicht ein billiges Set von 15 Euro und zwei Baumarktschlösser reichen aus, um zu üben und zu üben. Da ist nichts Besonderes dabei. Man braucht ja nur einen Spanner und ein, zwei, so ein Halbdiamant reicht und ein kleiner Haken, das reicht dicke aus. Mehr braucht man zum Anfangen eigentlich nicht.
Ja, und wie muss ich mir das als Laie jetzt vorstellen? Wenn ich ein ABUS-Schloss habe, nehme ich dann immer den Halbdiamanten und mit dem geht das Schloss auf? Oder wie verhält sich das?
Ja, das Werkzeug sucht man sich je nachdem aus, wie man halt in dem Schloss selber zurechtkommt. Also es ist nicht immer ein Werkzeug, das alle Schlösser aufmacht. Man muss da variieren. Manche Schlösser sind so präzise, dass man mit einem Haken besser rankommt als mit einem Diamanten. Das kommt immer ganz aufs Schlossdorf an. Also eine Faustregel gibt es da nicht. Das ist reine Gefühlssache.
Wie lange existiert jetzt dein Lockpicking-Cache schon? Wie lange gibt es den ungefähr? Weißt du es noch?
Ich glaube, seit einem knappen Jahr müsste der aktiv sein. Bin mir nicht ganz sicher.
Und wie viel Funde hat der aktuell? Wie viele Log-Einträge? Weißt du es also nicht?
Unter 50. Und unter 50 Log-Einträge sind's. Müsst nachgucken. Das kann ich vielleicht am Schluss noch aufklären.
Und ist das hier im Allgäu der einzige Lockpicking-Cache oder einer der wenigen? Weil sehr verbreitet ist es ja, glaube ich, nicht.
Also im südlichen Allgäu, also im Oberallgäu, ist es, glaube ich, der einzigste Lockpicking-Cache. Kürzlich sind in Kaufbeurer Umgebung noch welche aufgegangen, aber bei uns ist es, glaube ich, der erste und einzige.
Und was sind so die Rückmeldungen von den Cachern? Sind da auch welche dabei, die sich da geärgert haben, weil sie das Schloss nicht aufgebracht haben? Aber ich glaube, du hast mir erzählt, es gibt auch noch einen Alternativweg dazu. Ist das richtig? Um niemanden auszuschließen, hast du gesagt. Das finde ich eine sehr gute Idee.
Damit wir niemanden ausschließen, haben wir natürlich einen Weg angeboten, weil es soll ja Spaß machen. Und wenn ich jetzt ein Schloss nicht aufbekomme, wäre es ja traurig, wenn ich den ganzen Aufwand gemacht hätte und dann stehe ich vor einem Finale und kann nicht loggen. Aber wenn man gerne Bäume klettert, das ist ja ein Baumkletter-Cache. Und dann kann man über einen alternativen Weg, wo man doch ein bisschen mehr Zeit einplanen muss, kann man trotzdem man kommt zu dem Log-Eintrag vermutlich. Dauert nur deutlich länger.
Ich sehe dich so ein bisschen schmunzeln. Ich glaube, man kommt ins Schwitzen, oder?
Ja, vermutlich. Also der D-Wert, wenn man kein Lockpicking kann, der Schwierigkeitswert bleibt definitiv bei 5. Also durch die Länge.
Okay, also ein 5-5er, den man sich auf jeden Fall verdienen muss.
Genau.
Gut. Wie ist es mit den Schlössern? Kann man da sagen, teure Schlösser sind von Haus aus sicherer als günstige Baumarktschlösser? Oder worauf sollte man jetzt nicht fürs Lockpicking, sondern um vielleicht seinen Keller abzusperren, worauf sollte man achten, wenn man sich ein Bügelschloss oder ein Vorhängeschloss zum Beispiel kauft?
Man sollte jetzt schon 2 Euro mehr in die Hand nehmen und nicht unbedingt das Baumarktschloss kaufen für 50 Cent, weil die sind nicht sehr sicher. Die dauern eine Sekunde, dann sind die offen, oder 2 Sekunden. Und bei einem Markenschloss von den namhafteren Herstellern gibt es ja auch einige bekannte. Da tut man sich deutlich schwerer. Also ist nicht mal eben im Keller kurz hin und aufbrechen oder so. Also wenn man sich sein Haus sichern will, ein paar Euro in die Hand nehmen, gibt es so eine Bewertung mit Sicherheitspunkten. Geht bis 5 oder 8, glaube ich. Und je höher die Punktzahl ist, desto sicherer sind die Schlösser. Sieht man dann an, ob das mehr seitliche Stifte gibt, oder je mehr Schließebenen oder Hakebenen es gibt, desto schwieriger wird es zum Öffnen.
Aber würdest du sagen, prinzipiell kann man jedes Schloss öffnen und knacken? Oder gibt es Schlösser für weiß ich wie viel Euro, die einfach so kompliziert aufgebaut sind, dass man die eigentlich unter normalen Zeitbedingungen und Bedingungen eigentlich nicht öffnen kann?
Also nageln wir nicht drauf fest, aber ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, es gibt Schlösser, die man nicht aufbringt. Also die gibt's bestimmt, die sind dann so komplex gebaut und die kosten dann so viel Geld, da ist dann so viel Technik dahinter, ich glaube nicht, dass man die aufkriegt. Wenn man viel Zeit hat, wenn man sehr, sehr, sehr viel Zeit hat und sehr gut lockpicken kann, kommt man aber schon sehr weit. Also man kann fast alles aufmachen. Behaupte ich.
Okay, Wahnsinn. Also ich habe ja bis vor wenigen Augenblicken gedacht, meine Briefe, mein Postgeheimnis ist gesichert. Ich glaube, das war mein zweiter Versuch an dem Briefkastenschloss. dann war das Briefkastenschloss offen. Ich war schockiert, wie schnell eigentlich so ein kleines Burgwächter-Schlösschen da offen ist. Das ist schon sehr faszinierend, muss ich sagen. Also das ist, ich kann verstehen, dass dich das reizt. Aber ich glaube, wir sollten trotzdem noch einen Hinweis den Hörern geben, dass ja Lockpicking kein eigentlicher Grenzwert ist, sondern du hast es vorher verglichen mit Taekwondo oder irgendwelchen Kampfsportarten. Natürlich kann ich mit dem Lockpicking auch das Kellerschloss von meinem Nachbarn aufmachen, aber ich denke, darum geht's nicht beim Lockpicking, wenn es ums Geocachen geht, oder?
Nee, natürlich. Das ist ja auch eine Einstellungssache. Du darfst ja nicht, das heißt auch, da gibt's ja Guidelines für diese Lockpicker-Community. Und da steht auch ganz klar, du darfst nur Schlösser aufmachen, die dir gehören. Und also an fremden Schlössern hast du nichts verloren. Macht ja, also natürlich gibt es bestimmt schwarze Schafe, die das können, die das auch missbrauchen. Aber der normale Lockpicker, für den ist es eine Freizeitaktivität wie Geocaching. Und es soll Spaß machen und auf keinen Fall kriminell wirken oder ins Kriminelle übergehen.
Und natürlich, denke ich mal, sollte man auch mit dem Lockpicking wissen, wenn man es denn beherrscht, so wie du, nicht hergehen und bei einem Multi im Wald, wo die letzte Station ein versteckter Schlüssel ist, dann die Suche nach dem Schlüssel dahingehend umgehen, dass man dann mit seinem Lockpicking-Wissen einfach die Dose aufmacht, oder? Das macht ja auch keinen Sinn.
Sinn machen tut es keinen, weil du willst ja den schönen Multi machen und du findest ja... Also ich habe mein Lockpicking-Zeug auch nicht dabei, wenn ich in den Multi machen gehe, wo es nicht heißt Lockpicking. Also wenn ich lockpicke, dann picke ich normal daheim oder halt auf der Wartungsrunde an meinem Cache.
Zur Übung.
Zur Übung, genau, am Küchentisch. Da ist es auch trocken und warm, kein Gewitter im Anzug. Und ja, also man sollte auf jeden Fall, man darf auf gar keinen Fall fremdes Eigentum öffnen oder beschädigen durch dieses Können.
Apropos beschädigen, kann man durch Lockpicking-Versuche, wenn man es noch nicht so gut beherrscht, kann man unter Umständen ein Schloss so beschädigen, dass es dann mit dem Schlüssel gar nicht mehr zu schließen ist?
Ja, das hatten wir an unserem Cache auch. Die zweiten oder dritten Cacher, die vor Ort waren, haben die lange Runde gewählt, weil sie es nicht aufgebracht haben. Wir kamen da dazu und haben gewartet, ob das dann funktioniert alles. Und haben festgestellt, dass der Schlüssel nicht mehr das Schloss öffnen kann. Und dann musste ich selber hoch und musste, weil mein Schlüssel zu meinem Schloss nicht mehr gepasst hat, irgendwie oben am Baum selber unter den Augen von einem anderen Cacher mein eigenes Schloss picken. Hat zum Glück funktioniert. Also man kann auf jeden Fall das Zeug kaputt machen. Einfach rohe Gewalt ist ganz schlecht, sondern das ist schon eine filigrane Sache. Der Schlüssel ist ja ein filigranes Werkzeug eigentlich. Und mit Gewalt geht alles kaputt. Und die billigeren Schlösser sind natürlich vom Kern her auch weich. Das verformt sich alles und dann brechen die Stifte ab und das ist alles mühsam.
Aber das wollen wir ja nicht als Cacher. Wollen wir ja Eigentum bewahren und auch respektieren und die Sachen intakt lassen. Okay. Ja, Steve, recht herzlichen Dank für dein kurzes Interview. Hat mir wirklich Spaß gemacht, dir heute beim Lockpicking zuzuschauen und danke, dass du mir auch zwei Schlösser in die Hand gedrückt hast. Mir ist schon klar, dass das deine zwei einfachsten waren, um mir ein Grinsen aufs Gesicht zu zaubern. Aber das ist dir sehr gut gelungen. Steve, nochmal recht herzlichen Dank dafür.
Ja, bitte, sehr gerne. Du warst sehr geschickt. Also mit einer ganz kurzen Anleitung direkt die zwei Schlösser aufzukriegen. Also gerade dieses Vorhängeschloss. Hätte jetzt nicht gedacht, dass es bei dir innerhalb von einer Minute geht. Ich dachte, wir müssen nur öfter üben und mit dem Druck ein bisschen arbeiten. Aber echt super. Sehr feinfühliger Herr.
Hat Spaß gemacht. Steve, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Tschüss.
Mensch, das war ja mal ein richtig tolles Interview und herzlichen Dank auch von meiner Seite an Steve, dass er sich dazu bereit erklärt hat. Das ist jetzt wirklich eine ganz tolle Bereicherung für diesen Podcast gewesen. Thomas, wie lange hat denn diese Einweisung in die Technik gedauert und wie lange dauert es eigentlich, bis man so ein Schloss geöffnet hat? Wie schwer ist es und könnte ich das mit meinem technischen Unverständnis auch lernen?
Ich glaube, lernen kann man alles im Leben. Das sei mal vorweg gesagt. Und ich denke, man muss ein bisschen ein Gefühl für Technik haben. Ich habe mich auf das Interview mit dem Steve, nochmal schöne Grüße an dieser Stelle von mir, war wirklich ein toller Tag, ein tolles Erlebnis für mich. Ich habe mich darauf vorbereitet, indem ich in Wikipedia einen Artikel gelesen habe über das Lockpicking, mich da reingebohrt habe über die alten Dietrich-Techniken. Schon im Mittelalter gab es ja im Endeffekt Lockpicking, nur hieß es damals anders. Und im Endeffekt war es schön, dann am Nachmittag dann noch zu erleben mit dem Steve zusammen, dass das, was in dem Artikel zum Beispiel in Wikipedia steht, sehr, sehr genau das umschreibt, was das Lockpicking für die Leute ausmacht, die das spaßeshalber betreiben. Da geht es nicht irgend darum, irgendwo einzubrechen oder auszubrechen oder irgendwas Böses, Kriminelles zu machen, sondern ganz im Gegenteil, das ist wie Geocaching, wie Taekwondo, wie andere Geschichten, ist das eine Sportart. Und als solches verstehen sich diese Leute, die das Geocaching, das Lockpicking machen, Entschuldigung. Und ich finde es eine tolle Spielart, das Geocaching an der Stelle zu bereichern, dass man einfach, wer das haben möchte, wer das will, eine Schwierigkeit obendrauf setzt. Nämlich so wie in dem verrückten Baumschloss beschrieben, da muss man erstmal ein Bäumchen hoch und das ist nicht gerade nur 2,50 Meter. Und oben angekommen in luftiger Höhe muss man dann nur seine Lockpicking-Sachen auspacken und muss sich da ein bisschen Mühe geben, bis man da das Schlösschen auf hat. Das habe ich nicht gemacht, um es gleich vorwegzunehmen. Der Steve hat mir es da einfacher gemacht und hat mir am Boden im Wald ein paar Schlösser hingelegt und sein Lockpicking-Werkzeug, hat mir ein paar Dinge erklärt und Dotti, du wirst nicht glauben, nach 2 Minuten hatte ich wirklich so ein kleines Briefkastenschloss offen. Also ich war fast entsetzt, muss ich sagen.
Mhm. Erklär mir mal kurz und den Hörern und Hörerinnen die Vorgehensweise, wie ich an so ein Lockpicking-Cache rangehe. Ich nehme mal an, ich würde mir jetzt vorstellen, ich sehe das Schloss und muss dann erstmal wissen, wie es innerlich aufgebaut ist und danach richte ich doch meine Vorgehensweise und mein Werkzeug aus. Ist das richtig so?
Genau so ist es im Endeffekt. Ich schaue mir das Schloss an. Das ist meistens in den Fällen, wo es um einen Geocache geht, ist das, denke ich, in der Regel ein Vorhängeschloss. Und wenn man sich allein das Vorhängeschloss genau anschaut, sieht man auf der einen Seite, oder man kann erahnen, wenn man da geübt ist, was das Steve ja ist, kann man erkennen, wie viele Zuhaltungen dieses Schloss hat. Also wie viele Pins im Endeffekt gedrückt werden müssen an die richtige Position, um dann das Schloss zu öffnen, als ob ich den Schlüssel hätte. Genau darum geht's. Ich muss im Endeffekt das Schloss leicht andrehen, auf Spannung bringen, verschiedene Pins, 4, 5 verschiedene Pins in eine bestimmte Position drücken, mit viel Gefühl natürlich, und dann plötzlich geht das Schloss auf, wie wenn ich einen Schlüssel hätte, ohne dass das Schloss beschädigt wird oder ohne dass ich dem Schloss irgendeinen Schaden zufüge. Und der Steve hat mir gesagt, ja, die echten Lockpicker, die das als Sportart machen, das gibt's mittlerweile in Deutschland, Österreich und in der Schweiz, als Meisterschaften wird das ausgetragen. Die drehen dann den Bügel von dem Schloss einmal um, machen es wieder zu, freuen sich wie Bolle und ja, damit ist dann ihr Job erledigt. Und beim Geocachen ist dann eben so, dass ich das, wenn ich das oben im Baum schaffe bei ihm, dann kann ich mich eben in sein Logbuch eintragen und habe dann also wirklich einen anspruchsvollen D5, T5 in meiner Sammlung.
Jetzt muss ich nochmal nachhaken. Also normalerweise sieht man, weil man Erfahrung hat, an dem Schloss, aha, das ist so und so ein Schloss und so geht es normalerweise auf. Wenn ich jetzt nicht so viel Erfahrung habe, probiere ich dann und fühle, wie viele dieser Pins, hast du sie, glaube ich, genannt, in diesem Schloss drin sind oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja gut, also Steve hat natürlich sicher nicht mich in einem Nachmittag in 2, 3 Stunden zum Lockpicking-Spezialisten gemacht. Aber es ist in der Tat so, wie es du dir vorstellst. mit den Werkzeugen, die ganz witzige Namen haben, wie Schneemann, Schlange, halber Diamant und so weiter, die dienen eigentlich nur dazu, die Pins, also diese Zuhaltungen im Schlossinnern, in eine bestimmte Position zu bringen. Und die Kunst daran besteht, die Pins mit Gespür und mit Erfahrung, ganz, ganz viel Erfahrung, an die richtige Position zu stellen, um dann das Schloss zu öffnen. Ich meine, wenn das wirklich jeder könnte, dann könnten wir uns die ganze Abschließerei von unserer Haustür sparen. Das war ja auch in dem Interview so ein bisschen meine Frage. Ich war ja total überrascht, wie schnell ich das als unbedarfter Laie geschafft habe, da zwei Schlösser aufzumachen, ein Vorhängeschloss und ein Briefkastenschloss. Aber es ist wirklich mit ein bisschen Gefühlen, mit einer Anleitung, wenn man jemanden hat, der weiß, wie das Schloss innerlich aufgebaut ist, der einem das nahe bringen kann, das ist das A und O, dass man das verstanden hat, dann kann man, glaube ich, ganz, ganz viele Schlösser tatsächlich aufmachen. Wobei, ich will es nochmal sagen, so wie wir es ja auch im Interview schon angesprochen haben, es geht hier nicht darum, irgendjemand an irgendetwas Illegales zu führen, sondern es ist eine Spielbereicherung unseres Geocachings. Mehr ist es nicht, aber auch nicht weniger. Es ist eine sehr interessante Geschichte, muss ich sagen.
Du hast den Steve ja auch gefragt nach diesen verschiedenen Lockpicking-Sets. Da gibt es ja wirklich Unterschiede zwischen 8 und 80 Euro, sage ich jetzt mal. Er hat dann geantwortet, zum Anfang würde ein einfaches Lockpicking-Set reichen. Weißt du, was dann dieses 80 Euro teure Set an Mehrwert bringt?
Nein, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich kann jetzt, wie gesagt, nur aus der Erfahrung eines einzigen Nachmittags hier sprechen. Das Werkzeug war relativ einfach verarbeitet mit Kunststoffgriffen. Ich denke, da gibt's schon höherwertiges. Aber ich glaube, für einfache Picks reicht so ein Anfängerset durchaus. Und ich denke, nach oben im professionellen Bereich, wobei ich glaube, wir als Geocacher wollen da gar nicht hin in den professionellen Bereich. Wir wollen ja nicht irgendwelche Türen aufmachen, wo wir gar nicht hingehören. Ich glaube, für Geocaches reichen so die einfachen Werkzeuge. Und er hatte, glaube ich, ein Set mit 10 oder 12 Teilen dabei, wobei er sagt, die meisten Schlösser kriegt er mit 2, 3 Standardwerkzeugen auf. Das ist der einfache Haken, das ist der halbe Diamant. Das sind so die Standardwerkzeuge, mit denen am meisten aufgeht.
Und wie siehst du so dieses Verhältnis von Geocaching und Lockpicking? Es gibt ja einige, die das jetzt nicht so toll finden. Sagst du, das ist für dich kein Problem? Wie siehst du das persönlich?
Also der Steve hat sich damit auch schon beschäftigt im Vorfeld. Er hat mir erzählt, dass das eine Zeit lang bei den Reviewern ziemlich in Verruf geraten ist, dieses Lockpicking. Und anscheinend war es schon mal kurz davor, dass solche Caches generell in Groundspeak verboten werden, weil einfach die Reviewer Angst hatten, dass man die Leute auf quasi illegale Pfade führt. Ja, kann ich nachvollziehen, aber es ist einfach, man muss wissen, was man tut, man muss wissen, wie weit man geht. Jeder, der ein Auto kauft und damit spazieren fährt oder zur Arbeit fährt, weiß, mit dem Auto kann was passieren und trotzdem fahren wir alle mit dem Auto. Deswegen kann ich das Autofahren nicht verbieten und deswegen kann ich auch nicht verbieten, mit einem Auto zu einem Geocache zu fahren. Also Verbote haben meines Erachtens immer eine falsche Signalwirkung. Ich finde, das Lockpicking ist eine tolle Spielbereicherung von Geocachen, ähnlich wie Baumklettern oder in die Höhle oder Tauchen. Oder da gibt's ja tausende Spielvarianten. Und da finde ich das Lockpicking einfach eine interessante Bereicherung dieses Spiels. Der es machen möchte und sagt, ich nehme die Verantwortung auf mich. Ich kaufe mir so ein Set, aber ich verwende das so, wie es der Owner von dem Cache vorgesehen hat. Dann ist es für mich völlig in Ordnung, muss ich sagen.
Und wie ist es jetzt für dich persönlich? Ich höre jetzt nicht so dieses Aha-Gefühl heraus, dass es eine geile Sache jetzt für dich ist. Wie würdest du das jetzt öfters machen? Hat es dir so viel Spaß gemacht, dass du sagst, jetzt guckst du mal gezielt nach Lockpicking-Caches und probierst das mal aus?
Also, ja, ich habe gestern Abend gezielt nach Lockpicking-Caches gesucht, das ist richtig. Habe auch einiges gefunden hier im Allgäu, wie von dir ja schon angesprochen in der Region. Und ob du es glaubst oder nicht, ich habe gestern noch bei Amazon mir was bestellt, bei meinem Freund aus Amazonien. Nein, ich habe mir kein Lockpicking-Set bestellt, sondern ich habe mir aus Acrylglas das durchsichtige Muster eines Vorhängeschlosses bestellt. Für wenige Euro, weil mich das schon so weit fasziniert hat, muss ich sagen. Ich habe geahnt oder ich habe eine klare Vorstellung, wie so ein Vorhängeschloss innerlich aussieht. Also wenn ich die Augen zumache, habe ich wirklich eine Vorstellung, wie das mit den Picks, den Zuhaltungen, wo da die Federchen sitzen. Ich möchte nochmal auf den Artikel in Wikipedia verweisen. Der ist wirklich sehr anschaulich. Ich habe da eine klare Vorstellung. Und irgendwie so als kleine Erinnerung an den Tag mit dem Steve zusammen, habe ich gesagt, ich kaufe mir so ein kleines Demoschloss aus Acrylglas mit den Zuhaltungen, um mir das einfach nochmal vor Augen zu führen, wie erstens einfach es ist, simple Schlösser, billige Baumarktschlösser mit wenigen Handgriffen in wenigen Minuten aufzubekommen. Und dass es wirklich, wenn es um Hab und Gut geht, jetzt nicht um Geocaching, sondern um Hab und Gut, da lieber 20 Euro mehr in die Hand zu nehmen und wirklich ein wertvolles, ein hochwertiges Schloss zu kaufen, wo ein Lockpicker dann schon in die Trickkiste greifen muss, um das vielleicht noch zu öffnen.
Na, die Illusion, die ist mir schon vor vielen, vielen Jahren mal geraubt worden, als ich nämlich mal meine Wohnungstür öffnen lassen musste. Da kam dann der Schlosser oder was das da ist, dieser Schließdienst, kam auf die Tür zu und lief gerade durch die Tür. Und ich habe dann noch gedacht, wie, war die jetzt offen oder was? Das ging so ratzfatz, das waren keine 2 Sekunden. Der ist an die Tür ran, hat den Knauf angefasst, hat irgendwas reingesteckt zwischen Tür und Türrahmen und die Tür war offen. Und ich war so dermaßen geschockt, dass ich gedacht habe, also wenn das so schnell geht und die Einbrecher sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen, das ist schon beunruhigend, sage ich jetzt mal. Also ich habe auch mal irgendwo gelesen oder gehört, dass man, wenn man ein Fahrrad hat, dann sollte das Schloss des Fahrrads ungefähr 10% im Wert 10% des Fahrrads ausmachen. Also wenn du ein 2.000 € Fahrrad hast, dann solltest du auch 200 € mal hinlegen für ein Schloss. Mir war bis dahin gar nicht bekannt, dass es ein 200 € teures Schloss gibt. Aber es scheint wohl wirklich Unterschiede zwischen den Schlössern zu geben und das scheint hier ja auch der Fall zu sein, dass es da auch Unterschiede gibt, so wie ich das Interview auch verstanden habe.
Auf jeden Fall. Also das, ich werde da in Zukunft auch auf jeden Fall besser drauf achten, wie ich mein Hab und Gut an der Stelle sichere. Ich habe für zu Hause habe ich sehr, sehr hochwertige Schlösser mir damals einbauen lassen. Einfach aus dem Grund, weil ich das auch schon erlebt habe in der Studentenbude in München, wie schnell da der Schlüsseldienst in der Haustür drin ist. Das Warten auf den Schlüsseldienst hat vielleicht 5-mal so lang gedauert, wie dass der in 20 Sekunden in meiner Bude war. Mhm. Nur mittlerweile mit Familie und so weiter haben sich die Werte halt ein bisschen verschoben. Und das Schlimmste ist ja die Vorstellung, dass jemand in die Wohnung kommt, während du mit der Familie selber noch in der Wohnung bist. Also auf solche Konfrontationen braucht man, glaube ich, alle nicht zu warten. Okay. Insofern, das war meine Botschaft für mich. Ich habe eine weitere Spielvariante des Geocaching gelernt und gesehen und das hat mir wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht mit dem Steve zusammen. Es hat mich eine Lektion gelehrt, auf Sicherungsdinge noch mehr zu achten, weil es oft keine großen Beträge sind, die man investiert. Es ist einfach ein Unterschied, ob ich ein 5 € teures Schloss nehme oder ein 25 € teures Schloss. Im Endeffekt tun die 20 € nicht weh, aber ich habe ein besseres Gefühl dabei.
Mhm. Ja, ich fand, wie gesagt, das Interview mit dem Steve ganz toll und nochmals herzlichen Dank dafür, dass er das mitgemacht hat und so schnell auch reagiert hat und so schnell gesagt hat, ja klar, das machen wir und mit dir dann losgezogen ist.
Ja, das war wunderbar. Also das war für mich, wie gesagt, wie Ostern und Weihnachten an einem Nachmittag. Das war richtig klasse.
So, dann haben wir waren letzte Woche oder vor zwei Wochen, wann waren das, waren wir unterwegs nochmal, gell?
Pfingstmontag.
Pfingstmontag, genau. Da waren wir an der deutsch-österreichischen Grenze unterwegs und haben da zusammen nicht nur ein Multi gemacht, sondern auch alles Mögliche drumherum. Der Multi selber hieß Grenzgänger und hat die GC-Nummer GC4MPC1. Das war laut Listing ein Multi über 3 Kilometer Länge, dauerte laut Listing 1,5 Stunden. Dadurch, dass wir aber das Ganze drumherum auch noch mitgenommen haben und uns wirklich viel Zeit gelassen haben oder einen riesen Spaß auf der Runde hatten, waren wir doch ein bisschen länger unterwegs. Hast du noch so im Kopf, wie lange wir unterwegs waren?
Ja, also ich habe so eine Idee. Ich habe auf den Garmin geguckt, der hat einen Track aufgezeichnet von 9 Kilometern. Also wir sind da schon ein bisschen kreuz und quer noch gelaufen und haben nach Beifang gesucht im Rahmen, wobei ich denke, wir haben es nicht übertrieben. Hauptaugenmerk war sicherlich der schöne Multi. Und der hatte wirklich zwischendrin sensationelle Aussichten. Und wir hatten tolle Erlebnisse, oder?
Mhm, auf jeden Fall. Der Grenzgänger, der führt auch an einem Erlebnispfad entlang, der so ein bisschen die Geschichte der deutsch-österreichischen Grenze wiedergibt, aber auch so ein bisschen Grenzerfahrung, was das Tier- und Blumenleben, also das Pflanzenleben, darbietet. Also es gibt dann so verschiedene Stationen, ich glaube 10 Stück waren es, an denen man dann Informationen ablesen kann und auch teilweise ein paar Sachen ausprobieren können. Also gerade für Kinder ist es sehr interessant, aber ich fand es auch als Erwachsener sehr interessant, diese Station zu sehen, auszuprobieren und zu lesen. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Also wer mal in der Nähe dort ist, das ist zwischen Sulzberg und Oberreute und hat die GC-Nummer, nochmal zur Wiederholung, GC4MPC1. Ihr werdet dann den Link auch noch in den Shownotes finden.
Ein bisschen schade ist, dass es bei den angegebenen Parkplatzkoordinaten meistens recht schwierig ist, einen Parkplatz zu bekommen. Die Gegend ist bei Wanderern einfach der schönen Aussicht wegen und der guten Wirtschaften wegen sehr beliebt, muss man sagen. Ist ja auch richtig so. Und es war schwierig für 2 Autos, weil wir aus 2 unterschiedlichen Ecken kommen, Platz für 2 Autos zu kriegen, bis wir dann endlich loslaufen konnten. Aber dafür kann er sicherlich der Owner nichts, wenn er einen schönen Platz aussucht, wo es auch anderen Leuten gefällt.
Ja, das stimmt. Vielleicht hätte man von Sulzberg aus die Runde legen können, das weiß ich jetzt nicht. Aber auch in Sulzberg ist es immer ganz schwierig, dort einen Parkplatz zu finden. Ich glaube, da hat er schon die bestmöglichste Möglichkeit gewählt. Und es gibt nun mal nicht überall einen Drive-in-Parkplatz für jeden.
Ja, das ist richtig. Und nicht, dass wir jetzt da Leute nach Sulzberg schicken. Also wir meinen jetzt nicht das Sulzberg am Öschlesee, sondern wir meinen das Sulzberg in Österreich drüben, kurz hinter der Grenze in Vorarlberg. Nicht, dass da jemand jetzt nach Sulzberg fährt und von da aus diesen Grenzgänger-Multi machen möchte.
Genau. Gut, wir haben letztes Mal noch ganz viele Kommentare bekommen. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen. Es wurde noch mal ein wenig, ja nicht diskutiert, aber es wurden Meinungen ausgetauscht zum Thema Premium-Member oder Member. Das fand ich wahnsinnig interessant, weil es doch ziemlich unterschiedliche Meinungen waren. Und zur letzten Folge Urlaubsvorbereitungen und Autobahncaches kamen auch ein paar Kommentare. Herzlichen Dank dafür. Das war auch in einem Sinne eine Bereicherung für uns. Wir haben das sehr gerne gelesen und wir fanden es wirklich sehr spannend, was ihr dort geschrieben habt. Wer daran Interesse hat, der kann gerne auf unsere Homepage unter www.allgäuer-geocacher.de vorbeischauen und sich das mal durchlesen. Herzlichen Dank dafür, dass ihr so reagiert habt auf die Folgen.
Ja, genau. Und ich möchte da noch anfügen, auch wenn jetzt neuere Folgen von unserem Allgäuer Geocaching Podcast online sind, ihr könnt gerne auch noch auf ältere Folgen Kommentare hinterlassen. Auch die werden gelesen und gegebenenfalls wieder kommentiert und besprochen. Also es ist nicht so, dass mit einem neuen Podcast alle alten Podcasts quasi uninteressant geworden sind. Wir lesen alle Kommentare. Ich liebe Kommentare über alles. auch Kritik, weil auch Kritik ist sinnvoll und notwendig. Und deswegen freue ich mich, wie gesagt, über jeden Kommentar, egal in welche Folge das es geht. Nicht nur die aktuelle Folge kann kommentiert werden, sondern alle alten Folgen genauso.
Genau, so ist das. Das war ein schönes Schlusswort und deswegen würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Wir melden uns dann in 2 Wochen wieder, in alter Frische hoffentlich.
Deckel drauf ist gut. Dotti, in diesem Sinne an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, einen schönen Tag noch. Habt Spaß drinnen und draußen. Tschüss und Servus, sagt der Thomas.
Servus.